SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit Lionel Martin, 18 Jahre alt, in Tübingen aufgewachsen. Lionel hat mit 5 Jahren begonnen, Cello zu spielen. Hallo und herzlich willkommen, Lionel.
Hallo, danke, freut mich sehr.
Lionel, dein älterer Bruder, der ist Musiker, so wie du, der spielt Klavier, ist Pianist. Du selbst, du bist zum Cello gekommen. Wie ist das denn passiert? Also wie hat das Cello zu dir und du zum Cello gefunden?
Ich habe auch noch eine Schwester, die ist 7 Jahre älter als ich und sie spielt auch Cello. Und hat auch ein Musikstudium hinter sich. Und sie hat bei Joseph Haston an der Tübinger Musikschule Unterricht gehabt. Und ich saß quasi schon als kleiner Wurm mit in den Proben und habe einfach zugehört, geschlafen, was auch immer. Und war so fasziniert von Joseph Haston, ihrem Lehrer. Und wollte dann so mit 4 auch unbedingt bei ihm Unterricht haben. Und das Instrument war mir eigentlich gar nicht so wichtig, sondern nur, dass es eben dieser Lehrer wird. Und dann habe ich zu meinem 5. Geburtstag mein Cello gekriegt und dann Unterricht bei ihm gehabt.
Und dann ging es los. Ich stelle mir dich gerade vor, wie du da als kleiner Wurm, hast du ja gerade gesagt, im Cellounterricht dabei bist. Ich habe eine kleine Tochter, die ist da aber nicht ruhig. Also ich stelle mir eher vor, dass sie ein Störfaktor wäre. Du hast aber schon immer so eine Art andachtsvoller, so ein Hinhören gehabt, also so ein Ohr für schöne Musik.
Also ich meine, ich hätte da nicht gestört. Ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich glaube, man hätte mich sonst auch rausgenommen. Also ich habe es vor allem genossen, wenn mein Lehrer hatte ein Cello-Ensemble mit all seinen Schülern, wo ich auch dann sehr lang mitgespielt habe. Und das habe ich auch schon sehr früh miterlebt, wie meine Schwester dort mitgespielt hat. Und die waren irgendwie so witzig alle und hatten so eine gute Stimmung bei den Proben. Und das habe ich einfach total gerne daran teilgehabt und irgendwie mich gefühlt wie die Großen und da zuhören wollen.
Also heute bist du ja ein Großer. Du bist Musiker, du hast Aufnahmen, Auftritte und seit dem vergangenen Jahr bist du auch Jungstudent an der Zürcher Hochschule der Künste. Und, das darf man nicht vergessen, du warst dieses Jahr, und zwar genau jetzt in diesen Wochen, machst du dann schriftlichen Abiturprüfungen. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Wie kriegst du das hin?
Ich glaube, ich muss schon immer mich daran adaptieren, an diese Situation, dass ich eben so eine Balance finden muss zwischen Schule und Cello. Und ich meine, es gibt sehr viele Musiker, fast alle haben das so gemacht und irgendwie hingekriegt. Was vor allem wichtig ist, ist gute Planung, sodass man alles unter einen Hut kriegt, weil da braucht man dann sehr viel weniger Kraft, wenn man gut geplant hat. Ja, und jetzt gerade ist es schon stressig, muss ich sagen, mit dem Abitur und vom SWR mache ich so viele Sachen und das freut mich natürlich total. Aber es ist natürlich schon viel.
Also es ist viel. Wir sind sehr froh, dass du hier bist. Letzte Woche hattest du, glaube ich, Mathe- und Musikprüfungen schriftlich. Trotzdem bist du hier. Beim SWR bist du übrigens viel zu Gange, weil du das sogenannte SWR 2 New Talent bist. Das heißt, der SWR hat ein Förderprogramm für jungen Klassiknachwuchs. Da bist du dabei. Und konkret heißt das, dass der SWR dich 3 Jahre lang fördert, zum Beispiel mit Konzerten und Studioproduktionen. Und da wollen wir dich natürlich gerne in dieser Sendung auch mal persönlich kennenlernen und so ein bisschen was über dich erfahren. Du hast schon gesagt, dass deine Geschwister Musiker sind. Du bist aus Tübingen. Ist das denn so ein Elternhaus, so eine Familie, wo Musik immer ganz wichtig war? Sind deine Eltern zum Beispiel auch Musiker?
Also meine Eltern sind nicht Musiker, die sind beide Ärzte. Also es war aber doch immer irgendwie Musik im Haus, weil meine Mutter auch in ihrer Jugend sehr viel Geige gespielt hat. Und mein Urgroßvater zum Beispiel war Cembalist an der Stuttgarter Hochschule. Und so war schon Musik in der Verwandtschaft. Aber wie es jetzt kam, dass wir alle Musiker werden, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
Wie kann man sich denn vorstellen in deiner Kindheit? Also habt ihr da zu dritt dann immer im Wohnzimmer gesessen und so um die Wette quasi jeder, also 2 Celli und ein Klavier und insgesamt dann irgendwie immer so ein klassischer Musikhauch in eurem Hause?
Also das klingt jetzt eher ein bisschen wie im Disney-Film, sowas nicht. Wir haben auch eigentlich nicht so viel zusammen gespielt. Mein Bruder hat uns beide manchmal begleitet am Klavier, aber wir hatten immer unsere Zimmer, in denen wir geübt haben und haben jetzt nicht so viel Zeit zusammen verbracht beim Musikmachen.
Du hast zu Recht gesagt, klingt so ein bisschen wie ein Disney-Film. Es ist ja manchmal auch so eine Rivalität da zwischen Geschwistern. War das bei euch auch manchmal so? Wer spielt jetzt besser? Wer ist da in dem und dem Ensemble?
Ich glaube, meine Eltern haben das sehr gut hinbekommen, dass das bei uns eigentlich nie ein Thema war und wir uns extrem bemüht haben alle, dass das nicht so wird. Und ich habe einen relativ großen Altersunterschied zu meinen größeren Geschwistern und mein Bruder spielt Klavier. Also es war für uns wirklich eigentlich nie ein großes Thema.
Mit 5 Jahren hast du angefangen, an der Tübinger Musikschule Cello zu spielen. Wenn ich mir das vorstelle, dann ist doch dieses Instrument eigentlich recht groß, oder? Für diese Kinderhände eines 5-Jährigen. Wie ging das denn eigentlich?
Ja, wie bei fast allen Instrumenten gibt es dann Schülerinstrumente. Also ich habe mit einem Achtelcello angefangen, was dann schon noch sehr klein ist. Sieht fast aus wie eine etwas größere Geige oder Bratsche. Also das ist ein Instrument, was man eigentlich in jedem Alter anfangen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Kontrabass, da sagen, glaube ich, manche, das soll man erst ein bisschen später spielen, weil man doch mehr Kraft braucht und größere Hände. Aber beim Cello geht es relativ gut in jedem Alter.
Jetzt ist es ja in jeder Laufbahn und jedem Leben sehr wichtig, an wen man so gerät, ne? Also wer einem hilft, bestimmte Gaben auch weiterzuentwickeln. Wie wichtig waren denn für dich deine Lehrerinnen und Lehrer? Was hast du von denen gelernt?
Enorm wichtig. Eben mein Lehrer Joseph Hasten, der hat mich extrem lang begleitet und ist heute immer noch so eine Art Mentor für mich. Also er hat mir unglaublich viel beigebracht, kammermusikalisch und solistisch und auch einfach musikalische Werte, auch menschliche Werte. Auch durch das Cello-Ensemble, in dem ich gespielt habe, wo eben die ganze Klasse von ihm vereint wird und so auch das Konkurrenzgeschehen völlig ausgehebelt wird, weil man eben zusammenspielt. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt und hat mich gelehrt, nicht zu viel auf die anderen zu schauen und einfach das eigene Ding zu machen und kollegial zu sein.
Das ist ein schöner Blick auf Musik und was man da lernen kann, auch im Zusammenspiel mit anderen, so weg von der Konkurrenz und seine Rolle finden. Wie ist es denn mit, sagen wir mal, mit Druck und dieser Lust weiterzumachen? Also ich habe zum Beispiel, meine Schwester auch, wir haben Klavier gelernt, als wir klein waren und dann kam irgendwann dieser klassische Moment, dass wir einfach keine Lust mehr hatten und eben weniger geübt haben. Wie ist es denn bei dir? Gab es da auch mal so einen Moment, wo du dachtest, ach, eigentlich ist es ein bisschen viel, wo einfach Druck in so einem frühen Alter vielleicht zu sehr da war?
Ich hatte eigentlich nicht so viel Druck. Ich habe immer eine sehr gesellige Kindheit gehabt und habe sehr viele Freunde gehabt, mit denen ich auch ganz viel anderes Zeug gemacht habe. Und auch eben viele Freunde, mit denen ich auch zusammen gespielt habe, sodass das so was ganz Natürliches eigentlich war. Und sobald man Ziele hat und irgendwie Dinge, auf die man hinsteuern und hinüben kann, dann ist auch der Gedanke gar nicht mehr da, ich habe jetzt keine Lust, das zu machen, weil das geht ja auch gar nicht. Weil man hat ja diese Ziele, auf die man sich auch total freut. Und dadurch bleibt man, glaube ich, am Ball.
Ja, also du bist am Ball geblieben mit Leidenschaft, aber natürlich auch mit Erfolg. Du hast bei Jugend musiziert gewonnen, hast Auszeichnungen verschiedener Stiftungen bekommen. 2017 mit 14 bist du Stipendiat der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung geworden. Hat dich denn Anne-Sophie-Mutter tatsächlich auch mal selbst unterrichtet? Geht das so von Geigerin zu Cellist?
Also dadurch, dass ich ja öfter mit ihr gespielt habe, habe ich natürlich sehr viel mitgenommen von ihr und auch von ihren Werten und von ihrem Spiel. Und das hat mich total inspiriert. Und direkt an Meisterkurs hatte ich jetzt noch nicht mit ihr.
Jetzt sagst du inspiriert. Gibt es da so eine Sache, die du erzählen könntest, irgendwie, wenn du ihr mal so quasi zugeschaut hast beim Spielen, wie sie umgeht mit Musik, mit dem Instrument?
Also ich erinnere mich, wir waren ja auf Tournee mit ihrem Ensemble, den Virtuosi, das eben aus Stipendiaten von ihr besteht, waren wir in Südamerika 2019. Und in Bogotá im Konzert durfte ich das Continuo-Cello spielen bei den vier Jahreszeiten von Vivaldi. Und da konnte ich hautnah miterleben, wie individuell und spontan sie spielt, weil ich ja direkt reagieren musste auf sie. Man hat ja schon eine sehr, sehr wichtige begleitende Funktion da als Continuo. Und diese Spontanität, das hat mich sehr inspiriert.
Also stelle ich mir jetzt auch total spannend vor, du bist in Bogotá, in einem ganz anderen Land und bist dann in so einem musikalischen Moment, wo es ums Reagieren geht. Liegt dir sowas auch? Also blühst du da auf oder hast du dann eher so ein bisschen Angst?
Ich glaube, da blühe ich sehr auf. Das ist auch das, was mir am allermeisten Spaß macht an der Kammermusik, ist diese Synergien, die man schafft untereinander und das Reagieren und irgendwie zusammen was Großartiges schaffen und auch Impulse zu multiplizieren untereinander. Das fasziniert mich sehr.
Also du bist weit gereist, Bogotá haben wir gerade gehört, also Kolumbien. Du warst auch in den USA, da hat nämlich Anne-Sophie Mutter den Kontakt zu Lynn Harrell hergestellt. Das ist ein amerikanischer Cellist von Weltrang, der leider vor einem Jahr verstorben ist. Du bist dazu nach Los Angeles gereist. Also wenn ich mir das so vorstelle, Los Angeles, dann denke ich an Hollywood, ich denke an Palmen und du warst dann im ganz anderen Kontext, klassische Musik. Ist die da anders, diese klassische Musikwelt in Kalifornien?
Sie steht natürlich, wie überall auch eigentlich, aber in Hollywood vielleicht noch ein bisschen mehr, im Schatten von dem ganzen Glitzer und Trubel. Aber das ist, glaube ich, auch das, was sie so besonders macht, die klassische Musik, dass sie nicht das Bedürfnis hat, so rauszuglitzern. Aber es gibt auch in den USA eine total große Welt der klassischen Musik und mit Yo-Yo Ma und Lynn Harrell auch eine sehr große Cello-Welt. Yo-Yo Ma ist in den USA auch fast eine populäre Person, auch unter Leuten, die nichts von klassischer Musik eigentlich verstehen. Und Lynn Harrell war auch sehr bekannt dort und das war für mich eine unglaubliche Gelegenheit, von ihm lernen zu dürfen.
Wir wollen dich jetzt mal hören. Wir hören jetzt Musik von dir, Lionel, und zwar gemeinsam mit deinem Bruder Demian Martin. Eine Improvisation. Kannst du darüber was erzählen, was wir da gleich hören? Es ist nämlich besonders.
Ja, die Improvisation war schon immer die Spezialität von meinem Bruder Demian. Schon als kleines Kind beim Üben ist er immer wieder abgeschweift und hat angefangen zu improvisieren. Und dann haben wir vor 2 Jahren angefangen, Duo zu spielen und auch Konzerte zu haben gemeinsam und haben dann einfach mal probiert, wie es ist, das gemeinsam zu machen. Und er trägt mich da quasi mit und das funktioniert auch gar nicht so schlecht eigentlich. Jetzt gerade während Corona ist wieder ein bisschen ausgestorben, das Improvisieren, weil ohne Publikum verliert es ein bisschen seinen Reiz. Aber das war noch vor Corona und das hören wir uns jetzt mal an.
Und wir hören, dass das Publikum hier auch eine ganz besondere Rolle spielt.
Genau.
Danke, danke. Wir müssen jetzt Zeit sparen. Wir wollen nämlich noch eine dritte Sache machen. Jetzt nicht mit zugerufenen Wörtern, sondern mit etwas, was unmittelbar mit der Musik zu tun hat, und zwar mit Tönen. Und zwar hätten wir jetzt gerne, dass Sie irgendwelche Töne der 12 Töne rufen, die wir in der Musik haben, C, Cis, D und so weiter. Und aus diesen Tönen machen wir dann eine Melodie und mit der spielen wir dann ein Stück. Ass ist der erste Ton. B, ich spiel mal die ersten. Geht's los? Nächster. D. Was? Okay. Was war der nächste?
H.
Okay, noch einer. Fis. Fünf reichen.
Lionel Martin und sein Bruder Demian Martin mit einer Live-Improvisation. Also Wahnsinn. Man hört sich das an und fragt sich einfach nur, woher nimmt er das? Also wie machst du das? Hast du da gleich am Anfang so eine Art Schlachtplan und weißt, was für einen Bogen du entwickelst? Oder ist das wirklich so Zentimeter, musikalischer Zentimeter für musikalischer Zentimeter?
Also wir müssen das auch irgendwie zusammenbringen, wir beide. Und wir haben überhaupt nicht einen Schlachtplan. Es ist auch erschreckend, wie wenig Vorbereitungszeit wir dafür aufgewendet haben. Und es ist auch dadurch immer ein sehr großes Risiko, das zu machen, weil es können natürlich auch Dinge schiefgehen. Gerade wenn man mal nicht die gleiche Idee hat und dann irgendwie in verschiedenen Harmonien landet. Aber glücklicherweise ist mein Bruder sehr schnell dann sich anzupassen an mich praktisch. Wenn ich irgendwas spiele, dann die Harmonie daran anzupassen. Und so schaffen wir es dann meistens, uns da ganz gut zu ergänzen.
Also ich höre bei dir gerade beides raus. Eine Lust, das macht dir Spaß, und auch so ein bisschen Sorge, es könnte schief gehen. Sind es diese sozusagen die beiden Flügel, wenn du fliegst in so einer Improvisation?
Ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch das, was dem Publikum Spaß macht daran. Dass es auch dann nicht so schlimm ist, wenn mal was schief geht, weil man weiß ja, es ist gerade erst entstanden, dieses Stück, was da gespielt wird. Und wo ich dann immer ein bisschen Sorge habe, ist dann zum Beispiel, wenn ich es irgendwie für eine Aufnahme machen soll. Oder gerade nur für Radio ist eine sehr riskante Sache, weil einem da dann diese Live-Stimmung fehlt und dann Fehler nicht so verzeihlich sind.
SWR 2 Tandem, heute mit Lionel Martin, Cellist, 18 Jahre alt. Lionel, wir haben schon einiges von dir, von deiner Geschichte gehört, wie du aufgewachsen bist. Im Mittelpunkt steht bei dir natürlich auch dein Instrument, also das Cello. Ich stelle mir jetzt vor, dass du eine ganz besondere Beziehung zu diesem einen Cello hast. Ist das so? Hat es eine Persönlichkeit für dich?
Ja, also es ist natürlich ein extrem wichtiges Glied als Musiker, das Instrument, was man spielt. Und ich bin total glücklich über das Cello, was ich spielen darf. Es ist ein Franzose aus dem Jahr 1856 von Pierre Silvestre gebaut. Und ja, es hat doch was sehr Menschliches. Ich merke auch in letzter Zeit immer mehr, dass die Laune des Cellos von meiner abhängt. Wenn ich irgendwie gerade das Gefühl habe beim Üben, ich bin irgendwie nicht fit und irgendwas funktioniert nicht, dann merke ich, dass das Cello auch nicht so Lust hat und dann vielleicht auch manchmal ein bisschen streikt. Aber ich glaube, das ist es auch, was es so zu so einem besonderen Instrument macht, dass es so menschlich ist. Und andererseits immer, wenn ich gut drauf bin und wenn es wichtig wird, dann ist es immer voll dabei, mein Instrument. Und es ist auch das erste Instrument, das ich spiele, wo ich das Gefühl habe, dass es immer da ist, wenn ich es brauche.
Also es klingt wirklich wie eine gute Beziehung, muss man sagen. Ist immer für dich da, ist so ein Vertrauensverhältnis entstanden. Es hat auch was Lustiges, wenn du es so beschreibst. Hat was von einem guten Wein anpreisen.
Ja.
Ein Franzose,
ja, genau.
aus 1856 oder was.
Ja.
Wie bist du denn dazu gekommen? Zu dem Franzosen?
Bei meinem Geigenbauer bei München, Dietmar Rexhausen, stand dieses Cello mal rum, als ich dort war, um mein damaliges Cello einstellen zu lassen. Es lag dort auf dem Flügel und er hat gesagt, während er selber was eingestellt hat, ja, spiel's doch mal. Und dann habe ich es gespielt und ja, es war einfach fantastisch, darauf zu spielen. Und dann habe ich aber den Preis gehört und habe es schnell wieder weggelegt. Und ja, aber so knapp ein halbes Jahr später habe ich es dann, weil ich irgendwie nicht ganz zufrieden war mit dem Cello, was ich damals gespielt habe, es so ein bisschen gebockt habe und nicht so gut zu mir gepasst habe, habe ich dann wieder an dieses Cello gedacht und habe angerufen und er hat gesagt, ja, in einer Woche wird es in die Schweiz verkauft. Das heißt, es ist nur noch sehr kurz da und dann ist meine Mutter netterweise in einer Nachtaktion nach München gefahren und hat das Cello geholt. Und eine Woche später habe ich dann das Dvorak-Cello-Konzert darauf gespielt, also auf diesem neuen Cello, und dann musste ich es halt haben. Und jetzt haben es mir meine Eltern vorfinanziert und ich tue es dann über die Jahrhunderte abbezahlt.
Über die Jahrhunderte, vom 19. ins 22. vielleicht. Du hast eine gute Beziehung, muss man auch investieren, ist auch klar. Was ist denn, wenn so eine Beziehung mal abbricht? Also ist dir zum Glück noch nicht passiert, aber kennst du andere Musiker, wo das Instrument irgendwie beschädigt ist, verloren geht, geklaut wird? Was passiert da?
Also es passieren natürlich Unfälle mit den Instrumenten, mit dem Cello auch noch mehr als bei einer Geige, weil es einfach auch so eine große Angriffsfläche hat. Dass wirklich schlimme Sachen passieren, das kommt auf jeden Fall mehrmals vor in der Musikerkarriere. Ich habe es sehr selten erlebt, dass es dann einen Totalschaden hat und nicht mehr zu spielen ist. Aber was natürlich vorkommt, ist zum Beispiel, dass man es von der Stiftung ausgehändigt bekommt und die es dann vielleicht irgendwann wieder zurückhaben wollen. Da habe ich schon sehr blöde Geschichten miterlebt, was dann für einen Musiker sehr schwierig ist, weil ein Instrument zu finden, was zu einem passt, ist wirklich eine schwierige Sache.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gefällt es dir auch sehr, bei Konzerten zu spielen, also mit deinem Instrument, deinem Cello vor Menschen zu gehen. Was ist denn da das Besondere für dich?
Ich mag einfach diese Resonanz, die entsteht zwischen mir und dem Publikum beim Konzertieren. Also beim Üben zu Hause würde ich niemals die Konzentration, das Adrenalin und die Kraft haben, so zu spielen wie in einem Konzert, weil es doch einem eine extreme Hirnpräsenz verleiht, wenn man in so einer Situation ist und man jeden Ton mit 100% Konzentration bespielt. Ich merke auch nach einem Konzert, wie fertig ich bin im Hirn und wie leer. Aber ja, das macht mir halt total Spaß irgendwie.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, es klingt wirklich so, als wäre es ein voll reingehen und danach dann aber auch so erschöpft wieder rauskommen.
Ja.
Was nimmst du denn wahr in diesen Momenten? Also spürst du das Publikum einfach nur oder nimmst du da quasi jedes Hüsteln wahr, die Art und Weise, wie da mitgefiebert wird?
Also es ist nicht so, bei mir zumindest, wie manche Leute denken, dass man dann irgendwie in einer anderen Welt ist. Ich kann mich auch auf die Musik konzentrieren, während ich Dinge aus dem Publikum wahrnehme oder eben mit dem Orchester kommuniziere oder mit meinen Spielpartnern. Und aus dem Publikum nimmt man durchaus manchmal Sachen wahr, aber also ich habe jetzt noch nie irgendwas erlebt, was mich so aus der Ruhe gebracht hat, dass ich irgendwie aufhören musste.
Also aufpassen bei den Konzerten von Lionel Martin, er bekommt alles mit und spielt trotzdem 100%. Lionel, als Mensch und Musiker, wie sehr nervt dich diese ganze Corona-Situation auf einer Skala von 1 bis ich wandere auf einen Corona-freien anderen Planeten aus?
Also es nervt schon manchmal, wenn man einfach nicht planen kann, beziehungsweise zeitweise diese zweiwöchentliche Neuplanung hat, die einen einfach so ein bisschen straucheln lässt. Man weiß nicht, kann ich jetzt noch anfangen, was Neues zu lernen, weil das nächste Konzert abgesagt wird und ich darauf nicht üben muss? Oder wird es jetzt doch wieder zugesagt und so? Das lässt einen schon so ein bisschen im Nichts stehen. Ich muss sagen, bei mir, ich habe total Glück, dass es bei mir irgendwie weiterging während der Corona-Pandemie und dass ich jetzt zum Beispiel mit dem SWR viele Projekte machen kann, die unabhängig von Corona sind. Und ich glaube, für manche Leute, die gerade am Anfang von ihrem Studium stehen, für die tut es mir sehr leid, wenn die keine Leute kennenlernen können, auch unabhängig von Musik, wenn man keine Kommilitonen kennenlernt, weil alles online ist und in einer neuen Stadt ist. Ich habe sehr Glück, dass ich jetzt zum Beispiel auch in Zürich, wo ich bald anfangen werde, da kenne ich schon viele Leute, bin da ja schon länger in der Hochschule. Ich werde das ganz gut überstehen. Aber so langsam habe ich die Schnauze voll. Ja.
Es steckt natürlich viel Leid dahinter, aber es nervt auch. Es gibt einfach immer die beiden Waagschalen. Wann hast du denn zuletzt dann ein Konzert gegeben? Auch vor der Corona-Pandemie?
Also vor Publikum, das letzte Konzert war im Sommer. Hatte ich ein Konzert mit meinem Bruder und ein paar Kammermusikkonzerte. Da ging es ja dann eine Zeit lang. Und jetzt hatte ich neulich auf der Insel Mainau, habe ich ja ein Konzert, war eigentlich mit Publikum geplant, mit meinem Bruder. Wurde jetzt halt nur aufgenommen fürs Radio und halt gesendet. Ja, ich wünsche mir total, dass das irgendwann wieder möglich ist, weil auch dieser Hybrid zwischen Aufnahme und Konzert, der kann auch ein bisschen anstrengend sein manchmal, wenn es so ein Zwischending ist. Wenn man nicht wie bei einer Studioaufnahme ganz viel Zeit noch zum Korrigieren hat, sondern es einen Live-Charakter hat und wenn man Fehler macht, ganz kurz danach Zeit hat, die zu korrigieren und einen totalen Druck hat, dass jetzt alles ganz gut werden muss, weil ja nicht das Publikum ist, was die Live-Situation verzeiht, sondern es alles im Radio gesendet wird.
Man merkt schon, also jetzt natürlich bei dieser speziellen Konstellation, aber man merkt, dass da auch ein Druck ist, Leistung zu bringen, also ein Druck auch gut zu sein auf den Moment hin. Wie ist das denn im Moment? Also mit diesen Abi-Prüfungen, die du ja gerade letzte Woche noch irgendwie abgelegt hast und nächste Woche wieder, hast du genug Zeit, um dein Level zu halten?
Also gerade ist es wirklich so, dass ich sehr kurzfristig Dinge erarbeite und auf den letzten Drücker, sowohl in der Schule als auch beim Cello, weil doch so viele Sachen gerade sind und ich immer ein bisschen Kompromisse machen muss, was ich jetzt vorziehe, auch täglich neu das ein bisschen ausbalancieren muss. Aber ich glaube, nach dem Abitur wird es wieder ein bisschen entspannter werden.
Das geht hoffentlich sicher allen so, die da gerade jetzt Abitur machen. Dein Weg ist aber trotzdem noch ein besonderer. Also einfach, weil du ja schon weißt, wie es weitergehen wird, weil die Musik so wichtig bei dir ist. Hast du manchmal auch so ein Gefühl von Einsamkeit? Also jetzt in deinem Abiturjahrgang zum Beispiel, einfach weil du so einen ganz eigenen Weg gehst?
Nein, eigentlich gar nicht. So eigen ist mein Weg nicht. Andere wissen halt schon, dass sie Medizin studieren wollen. Und so, also wissen schon, was sie machen wollen. Ich weiß halt auch mal, was ich machen will. Und damit unterscheide ich mich eigentlich nicht so groß von anderen, nur dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren muss in diese Sache, die ich vorhab. Aber ich habe sehr viele Freunde, die gar nichts mit Musik am Hut haben. Und war auch noch nie so, dass ich mich da irgendwie extrahieren will von anderen Leuten.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, in was für einer Gemeinschaft du lebst und zur Schule gehst, wie ist es denn mit der Musikwelt? Wie empfindest du die so grundsätzlich? Also ist das was, wo man so mit offenen Armen und viel Wärme empfangen wird oder herrscht da auch krasser Konkurrenzdruck manchmal?
Ich genieße es eigentlich immer total, unter anderen Musikern zu sein. Das Tollste ist eigentlich, dass alle irgendwelche Geschichten haben mit Leuten, die man mit anderen Musikern, die man dann auch kennt, und dass da dann viel erzählt wird. Und zum Beispiel, als ich in Südamerika war mit den anderen Stipendiaten, die fast alle viel mehr Erfahrung als ich haben. Und dann eben Geschichten erzählen, die total witzig sind. Und ich glaube, gerade in diesen Kreisen, wo alle irgendwie ihr eigenes Konzertleben auch haben, da gibt's diesen Konkurrenzgedanken eigentlich gar nicht mehr.
Ja, ein Bereich, wo du auch, also du hast jetzt über Gemeinsamkeit gesprochen, dieses mit anderen spielen können. Was du natürlich auch machst, ist als Solist aufzutreten. Diese Solostücke fürs Cello, ist das für dich was Besonderes? Nochmal eine ganz besondere Form von Freiheit? Ich kann mich zeigen und ausprobieren?
Ja, also es macht mir auch total Spaß auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch irgendwie ein Luxus, den man, wenn man ein Orchester hinter sich sitzen hat, so ein Klangkissen, das einen mitträgt und auch manchmal überwältigt, was auch sehr schön ist. Und es ist natürlich auch sehr schön, durch die Solo-Position dann den ganzen Orchesterapparat auch ein bisschen mitsteuern zu können und über den Dirigenten musikalische Ideen in einen ganz großen Stil umzusetzen. Das macht total Spaß.
Gibt es da denn Sachen, die du ganz besonders gerne spielst, die auch so ein bisschen die Grundlage für dein Repertoire sind?
Also durch die sehr bekannten Cello-Konzerte habe ich mich, also die habe ich inzwischen eigentlich alle mal aufgeführt und ja, ich wurm mich einfach weiter durch alles, was es zu bieten gibt und freue mich auch unbekanntere Sachen dann zu spielen.
Es ist ein schöner, sehr bescheidener Ausdruck, dieses Durchwurmen, weil du machst es ja mit viel Brillanz. Du hast es ja mit dem Gewurme sogar bis in die Elbphilharmonie geschafft. Da bist du 2017 aufgetreten mit dem Cello-Ensemble der Deutschen Stiftung Musikleben im großen Saal. Wie ist es denn, wenn du da in solchen Sälen spielst? Fühlt man sich da sehr, sehr groß oder sehr klein?
Schon eher klein. Also ich glaube, je größer der Saal, desto kleiner ist man und desto mehr muss man geben, um groß zu sein. Und da muss man dann auch lernen, was ich zum Beispiel auch von Lynn Harrell gelernt habe, sehr, sehr viel, zum Beispiel leise zu spielen, ohne physikalisch leise zu spielen und den Klang bis in die letzte Reihe zu tragen. Und das ist auch eine Qualität, die eigentlich fast das Wichtigste beim Auftreten ist, an alle im Publikum zu denken. Und auch dran zu denken, dass das, was man selber hört, nicht unbedingt das ist, was das Publikum hört.
SWR 2 Tandem, heute mit Lionel Martin, Cellist aus Tübingen und seit letztem Monat das SWR 2 New Talent. Das heißt, im Förderprogramm des SWR für den jungen Klassik-Nachwuchs bist du ausgewählt worden, Lionel, als New Talent deklariert worden. Jedes Jahr wählt der SWR, nämlich die SWR 2 Musikredaktion, einen jungen Musiker, eine junge Musikerin aus, die am Anfang ihrer musikalischen Karriere stehen und die einen Bezug zum Sendegebiet des SWR haben. Wie wichtig sind denn solche Stipendien und Förderprogramme jetzt, also wie das SWR 2 New Talent für einen jungen Musiker wie dich?
Ja, sie sind eigentlich das Wichtigste, um anzukommen, beziehungsweise um einen breiteren Kreis von Zuhörern zu finden, sind solche Kontakte eminent wichtig. Ich glaube, heute immer mehr sind auch eben Menschen sehr wichtig, die einen fördern und einen mitnehmen. Und so zum Beispiel die Möglichkeit, beim SWR so viel aufzunehmen und Konzerte zu haben, das ist für mich eine total große Ehre und Freude.
Also freut uns, dass du auch heute hier in dieser Sendung bist. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft denkst, was wäre denn so ein, wenn du bald wieder mal spielen dürftest, also ein Konzert geben zum Beispiel, was würdest du denn am liebsten machen? Also in welcher Konstellation, mit wem, wo und was?
Also ich würde mich total freuen, mal wieder mit einem Orchester spielen zu können, weil das ist, was gerade während Corona das am allerwenigsten planbare ist, weil es so viele Leute beteiligt sind. Aber ja, es ist jetzt auch schon in Aussicht mehrere Konzerte mit Orchestern wieder und ich hoffe einfach, die können stattfinden. Das würde mich total freuen, zum Beispiel in 2 Wochen das Schostakowitsch-Konzert in Zürich.
Man merkt dir die Vorfreude richtig an.
Ja.
Also man sieht es in deinem Gesicht. Wir drücken dir die Daumen, dass es klappen wird. Etwas, was ja wohl mit Sicherheit stattfinden wird, sind die nächsten schriftlichen Klausuren, die jetzt vor dir stehen. Du machst ja gerade Abitur, wir haben es erwähnt. Was kommt denn jetzt auf dich zu?
Nächsten Montag ist noch eine Matheprüfung. Und dann.
Also du sagst es mit einem sehr coolen Ausdruck. Ich glaube, Matheprüfung würde vielen irgendwie, die würden zumindest so ein bisschen nervös werden. Wie gehst du das an?
Ach, ich lasse es auf mich zukommen. Ich muss mal anfangen zu lernen. Und ja, mal sehen, wie es wird. Mathe und Physik sind die Fächer, die mich immer begeistert haben und mit denen ich auch am besten umgehen konnte. Aber ja, ich kann jetzt dazu noch nichts sagen, bevor ich die Prüfung gemacht habe.
Ja, was magst du dran? Also dieses
ich mag das logische Denken und Dinge so zu formulieren, dass sie so kurz wie möglich sind und ja, einfach Zusammenhänge zu verstehen, ohne viel ausformulieren zu müssen, das mag ich.
Also nicht die 15 Seiten runterschreiben wie bei der Deutschklausur.
Genau.
Unter Zeitdruck. Also Abitur steht an, da drücken wir dir auch die Daumen. Was kommt denn danach?
Ja, eben das Schostakowitsch-Konzert mit dem Pre-College-Orchester von der Züricher Hochschule. Das wird wahrscheinlich als Livestream dann stattfinden, ohne Publikum. Und dann im Juni habe ich ein paar Kammermusikkonzerte in Deutschland und in Serbien. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ob die klappen. Und dann im Sommer habe ich einige Konzerte mit meinem Bruder. Wenn es wieder Publikum gibt, werden wir bestimmt auch ein bisschen improvisieren. Meistens machen wir es als Zugabe. Die große Europa-Tournee von den Virtuosi mit Frau Mutter. Da sind, glaube ich, 25 Konzerte in Europa. Das wäre wirklich bombastisch, wenn die stattfindet. Und da, ja, freue ich mich total drauf.
Also es gibt viel zu tun, musikalisch. Du spielst, du wirst aber auch studieren, nicht wahr?
Ja, also genau. Ich bin übrigens noch nicht offiziell in der Zürcher Hochschule angenommen. Also ich muss...
Also der Plan wäre...
Ja, also aber den Platz habe ich, glaube ich, bei meinem Lehrer, bei dem ich ja jetzt schon länger Unterricht habe. Das heißt, das ist der Plan, dass ich nach Zürich gehe und dort auf jeden Fall 3 Jahre mein Bachelor mache. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dort Gelegenheiten habe. Man muss ja sich immer so ein bisschen seinen Kreis aufbauen, wenn ich dort auch Konzertmöglichkeiten habe. Das ist so mein Ziel und mein Wunsch. Ja,
freust du dich auf Zürich? Ist das eine Stadt für dich als Menschen und Musiker?
Ja, sehr. Das ist eine sehr schöne Stadt. Eine Stadt, in der nichts... Es ist einfach alles schön in Zürich.
Das ist so ein schönes Schlusswort.
Genau, zum Wohnen natürlich gibt es finanzielle Herausforderungen, aber die werde ich, glaube ich, schon irgendwie bewältigen.
Man muss eben investieren in so eine Musikerkarriere,
genau.
In den alten Franzosen und in die schönen Städte, in denen man Musik machen kann. Lionel Martin, dir alles Gute. Schön, dass du hier warst.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Das war SWR2 Tandem. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.